Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Liebe Kunstliebhaber, wir laden euch heute zu einer Vernissage für die feinen und gespitzten Öhrchen ein. In unserem Atelier der feinen Töne und Nuancen sind wir zwei Schöngeister des Art Nouveau, ja, ich würde auch sagen sogar der Avantgarde versammelt, um euch einen der bedeutendsten Maler aus Köln näher zu bringen. Und an meiner Seite meine Inspiration, der überaus beflügelnde Uli, denn er ist für mich die Muse, die Elke Koska für H.A. Schuld war.
Mir gegenüber sitzt der Mann, gegen den Banksy in Zollstock verblassen würde, der tatsächlich mit jeder Sprühdose Garagenwände verzaubern könnte, wenn er denn wollte. Der einzigartige Banksy Mausbach. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben das Girl with the Balloon dabei. Und dieses Girl with the Balloon hält unsere Regler fest und zieht die an der richtigen Stelle rauf. Unser Tontechniker Girlie Yannick. Vielen Dank, dass du da bist.
Hallo. Wie sieht es denn überhaupt so aus mit Kunst? Bist du da so ein bisschen bewandert oder ist das so mehr so, boah?
Nee, ich bin da schon ziemlich gut. Ich habe auch im Blog schon ziemlich viel über Kunst, also kölsche Kunst geschrieben tatsächlich, ja, ne, über den Rodin.
Bisschen mehr so malen nach Zahlen oder Window Colors?
Nee, ich
oder
bin ist ja eher so, nee, so Secondhand, also nach dem Motto, ich rede darüber, aber ich kann es nicht. Aber ich habe da wirklich, also ich habe in meiner Abteilung Kunst und Kultur im Blog, da sind schon bestimmt 20, 30 Beiträge zu kölschen Kunstwerken.
Oh, okay. Ja, können wir ab und zu mal.
Können wir ab und zu mal einstreuen. Was über
Kunst machen. Und der Yannick, du bist auch so ein Kunstliebhaber,
Ja, sehr. Ich gehe gerne ins Museum, aber ja? Ich bin nicht bewandert.
Ah, okay. Wann warst du denn das letzte Mal im Ludwig?
Im Ludwig-Museum war ich schon ewig nicht mehr.
Yannick?
In der Schule.
Ja. Also im Ludwig-Museum, da stand noch diese Frau da, die so, wo man denkt, die wäre echt.
Ja, das ist die immer noch. Ja, ja. Da? Nee, die ist weg. Die geht nicht mehr.
Die wird nicht mehr.
Nee, die ist abgeholt worden.
Also. Gut. Aber um welchen wegweisenden Maler des 19. Jahrhunderts geht's denn? Und kannst du das mal so ein bisschen einordnen, das Jans?
Also, es geht tatsächlich um Heinrich Peter Bock. Das war tatsächlich die treibende Kunstfigur in Köln, der ja eigentlich alles gemacht hat, aber nicht gemalt hat. Ne? Also der Mann nannte sich als Maler Bock, aber wirklich gemalt hat der nie. Jetzt müssen wir so ein bisschen mal in die Zeit zurückgehen. Das ist so Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Vergleich zu heute, Gölle war noch ein Dörp. Da kannte man noch, jeder kannte jeden. Und nur so konnten auch diese kölschen Originale, über die wir zum Teil ja schon gesprochen haben, Fressklötsch, das Flötenarnöllchen, das Bolzelot, die konnten da zu einer gewissen lokalen Berühmtheit werden, weil man kannte die noch. Das hat sich dann später ab Pi mal Daumen 1880, 1890 durch die ganzen Eingemeindungen alles verändert und Köln wurde tatsächlich zur Großstadt. Vorher war das Dörp. Und so konnten solche, ja, so kleine Originale in ihren kleinen Biotopen leben und dazu gehört auch Maler Bock.
Ja, also was schon mal klar ist und was der Uli ja hervorragend eingeleitet hat, ist, gemalt hat er nie. Ja, aber nach seinem eigenen Empfinden nach war er aber äußerst kunstsinnig und schwärmte schon in jungen Jahren für die Malerei. Kann man ja machen. Aber, sagen wir mal so, er konnte sich eher so als Künstler und Bohem inszenieren. Also wie man in Köln sieht, das war eine richtige Windbügel. Ja, also der hat, da war nichts dahinter, der hat aber so getan. Durchaus eloquent war er in seinen Ausflüchten, denn als er im Alter von etwa 50 Jahren gebeten wurde, als selbsternannter großer Künstler die Wandmalereien der Abtei Brauweiler zu restaurieren, lehnte er mit folgenden Worten ab. Spätere Geschlechter werden sagen, welch vorzüglicher Restaurator hat diesen schlechten, primitiven Malereien so vorzüglich restauriert.
Es war ihm jetzt auch nicht zwingend in die Wiege gelegt, ein Künstler zu werden. Er wurde am 30. Juli 1822 geboren und sollte eigentlich einen ganz anderen Berufsweg einschlagen, also ganz anders. Er sollte Metzger werden. Aber ich glaube, das war so nicht das Richtige für den feinsinnigen Mann, der da irgendwie sich nicht gesehen hat, so da irgendwelche Tiere zu schlachten und zu Wurst zu verarbeiten. Der war schon früh so was wie so, ja, so von der Bohème inspiriert. Der ist mal beschrieben worden wie folgt. Eine Kunstnatur mit langen Haaren, wallend bis auf die Schultern, mit ledernen Käpplein aus dem vorigen Jahrhundert, mit einem Rock, dessen Schnitt aus der Zeit vor der Restauration zu sein scheint. Sein Gilet, das ist die Weste, dagegen ist höchst dandymäßig. Weite Pluderhosen gestalten ihn zum Türken.
Also, dass so ein Typ jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt zum Militär passt und vor allen Dingen nicht zu den preußischen Dragonern, ist eigentlich augenscheinlich. Nichtsdestotrotz hat er sich dahin beworben, nenne ich das mal so. Ne? Er hat sich also dieser berittenen Infanterie angeschlossen. Warum er das gemacht hat, bleibt immer sein Geheimnis.
Das war aber eine kurze Episode.
Ja, ja. Aber klar ist, dass seine militärische Karriere bereits nach wenigen Wochen ihr unrühmliches Ende fand. Denn die Preußen befürchteten, so der Kölner Autor Reinhold Lewis, dass der Dragonerbock die ganze Schwadron närrisch machen würde, sollte er noch länger bleiben. Wohlwollend könnte man sagen, dass seine Zeit beim Militär als Performancekunst gewertet werden könnte. Ja? Also quasi das Militär von innen heraus ad absurdum führen. Man könnte aber auch sagen, der war halt jetzt bekloppt.
Ja, und so lebt er auch. Ich meine, das war halt ein Typ, ein Künstler, wie man sich das heute so vorstellt. Ne? Einen festen Wohnsitz hatte der Mann nicht. Der hat so halbe gewohnt im Sommer. Lebte er in den Bögen der damals noch bestehenden Stadtmauer. Da konnte man im Sommer so halbwegs gut dann campieren. Und im Winter gab es einen uralten, riesigen, eisernen Kessel in Bayental. Das war ein Dampfkessel von einer von den Fabriken, die da gestanden haben. Da hat er sich einfach mal wohnlich eingerichtet. Er nannte das dann sein Hotel. Und was bei Diogenes die Tonne war, war wahrscheinlich bei ihm dieser Dampfkessel.
Ja, also auch mit den Marktfrauen auf dem Altermarkt gab es regelmäßig Streit. Als eines Tages eine der Marktfrauen ihm ein kleines Stückchen Käse schenken wollte, wahrscheinlich um ihm endlich loszuwerden, zeterte Bock, sie elende Person wagen es, einem Künstler eine solche Bettel anzubieten. Gleichzeitig griff er nach dem Geschenk, doch her damit, Großmut gegen geringe Leute war stets mein Prinzip.
Jetzt muss man sich mal so ein bisschen vorstellen, da rennt ein Typ in Klamotten rum, die aus dem letzten Jahrhundert stammen, hat keinen festen Wohnsitz und bezeichnet sich als der größte lebende Künstler, hat aber noch keinen einzigen Pinselstrich gemalt. Ich meine, irgendwie hat der Typ es doch schon drauf gehabt, oder? Muss man schon sagen, ja, ein bisschen Neid schwingt da schon mit, ne? Ja, ja. Er hat auch eine großartige Nummer gefahren. Und zwar wurden früher noch Namenstage gefeiert, eigentlich mehr als Geburtstag. Bei meinem Vater übrigens auch noch. Da wurde der Namenstag wurde mehr gefeiert als der Geburtstag.
Ernsthaft?
Ja, ja, sicher. Da okay. War irgendwie, kann man doch besser merken, steht im Kalender immer drin wahrscheinlich. Ne? und so waren auch Namenstage von den Wirtinnen der Stadt ein beliebter Termin vom Maler Bock, um da hinzugehen. Dann war er nämlich in dem Fall ganz Kavalier alter Schule. Er hat irgendwo ein paar Blümchen geklaut, glaubt nicht, dass er die gekauft hat, ein paar Blümchen geklaut und hat dann sich in den Kneipen vorgestellt, hat den Wirtinnen zum Namenstag gratuliert, um anschließend die entsprechende Einladung, damit es auch Wein, Bier und was zu essen gab, dankend anzunehmen. Wenn der jetzt aber satt war, hat er sich die Blümchen, die er eigentlich schon verschenkt hatte, wieder geschnappt und gesagt, schöne Frau, ich wiederhole meinen Glückwunsch, ich muss aber jetzt noch einer anderen Dame zum Geburtstage gratulieren. Ah, das hat ihm keiner übel genommen. Die fanden das eigentlich irgendwie alle ganz lustig und die waren fast schon eher beleidigt, wenn der Maler Bockmann nicht aufgetreten ist.
Mich lässt jetzt gerade mal nicht los, dass die Namenstage so mehr gefeiert wurden. Kann es sein, also nicht bei deinem Vater, da wusste man das natürlich, ne? Aber dass ja ganz früher, sag ich mal, wahrscheinlich nicht so genau wusste, wann die Leute geboren wurden und dann ja, hat man den Namen.
Ganz, ganz früher in den Kirchenbüchern steht das schon ziemlich genau drin, also. Das war schon relativ gut.
Okay, aber wer da einen Tipp hat?
Das war dem Hilje Kölle geschuldet. Das ist eine katholische Tradition, ist das, dass diese Namenstage so wichtig sind.
Ja, okay, gut. Dann also kein Tipp. Der Uli weiß schon wieder alles. Also, Michael Wasserfuhr von den Kölschgängern schrieb über ihn, dass ein solcher Typ nicht so recht in das damals preußische Köln passte. So wurde der große Künstler unfreiwillig, aber nicht ganz unwillig, denn es war Winter und sein Dampfkessel war wahrscheinlich mächtig kalt, in die Arbeitsanstalt Brauweiler einquartiert. Und wen, lieben Uli, hätte der da getroffen?
Das ist also wirklich ein Treppenwitz der Geschichte, dass zur gleichen Zeit auch das Flöten-Arnöldchen in Brauweiler einquartiert, wobei einquartiert ist der falsche Begriff. Das war eigentlich, war das ein Knast in Brauweiler. Also das hieß Arbeitsanstalt, aber es war tatsächlich ein Knast. Da kamen die Typen hin, die auf der Straße mal ein bisschen verklappt werden sollten. Und so auch das Flöten-Arnöldchen war dann da und dann trafen die beiden sich. Die waren sich aber nicht so ganz grün. Das Flöten-Arnöldchen war eher so von der Straße und der Bohemien war eher so was abgehoben und es ist ihm schon ganz übel aufgefallen, dass das Flöten-Arnöldchen ihn einfach geduzt hat.
Ja, übrigens, wir haben eine wundervolle Folge über das Flöten-Arnöldchen schon mal produziert. Die könnt ihr euch ja gerne noch mal reinhören, ein absoluter Tipp. Also, während er also in Brauweiler festsitzt, vermissen in Köln nicht nur die Wirtinnen den Maler Bock, und dann machen auch noch Fake News über den Tod von Heinrich Peter Bock die Runde. Den Kölnern ist schnell klar, dass hier was nicht stimmen kann. Wird doch auch sein Testament veröffentlicht. Der auf seinem Landgut in Brauweiler verstorbene Professor Bock soll viele tausend Taler für wohltätige Zwecke vermacht haben. Geld, welches der stadtbekannte Maler Bock selbstverständlich nie hatte und wahrscheinlich, wenn er es gehabt hätte, auch nicht gespendet.
Tatsache war, der Bock, also der Maler Bock, hat tatsächlich seinen Todestag um mehrere Jahre überlebt, also den Fake-News-Todestag. Er stirbt am 3. Dezember 1878 in Düren in einer Irrenanstalt und wird dort auch, weil da natürlich kein Geld dahinter ist, einfach mal eben in einem Rahmen von einem armen Begräbnis, das Ärmste, was man sich vorstellen kann, beigesetzt. In Düren war niemandem klar, dass die hier ein echtes kölsches Original zu Grabe getragen haben.
In Köln wird sein Tod im Karneval des Jahres 1879 verarbeitet. So lautet es in dem Karnevalslied »De Zünfte im Zug« von Peter Prior. Zuletzt trägt dann »De Künstlerschar« daher mit Glanz und Prach. Der Größte fehlt, he mäht sich ra, es jenseits unger Dach. Dat war im Seljen, he verjund, und doch mit Stolz Bock sage kund, meine Kunst, mein Genie. Ja, das war Kölsch für Anfänger.
Meine Kunst, mein Genie, das vergisst die Nachwelt nie. Ja, das ist auch schwer zu lesen. Das ist dieses Urkölsch. Ich finde das wirklich sehr, sehr schwer zu lesen, auch zum Teil schwer zu verstehen. Mit dem Kölsch hat es eigentlich nichts mehr zu tun. Wir fassen mal zusammen. Da war also ein Typ, der sollte Metzger werden, war nix. Der sollte Soldat werden, war nix. Der sollte in irgendeiner Form irgendwo für arbeiten, war nix. Und dann hat er sich selber als Künstler ausstaffiert und sich im wahrsten Sinne des Wortes durchgefressen. Also der hat sich durchgeschnocht, durchgegöttet, wie man sagen will, ist mir egal. Hat es aber geschafft, dass der im kollektiven Gedächtnis der Stadt verankert ist, nämlich durch...
Ja, in der Südstadt gibt es Maler Bockgässchen.
Zugegebenermaßen sehr klein, sehr unscheinbar. Ja, das muss man schon suchen, das Maler Bockgässchen.
Aber es ist schon bemerkenswert, dass einer, der nie einen Pfennig Steuer entrichtet hat, der in keinem ihrer Adressbücher verzeichnet war oder ist, weil er nie und nirgendwo amtlich gemeldet war, diese Ehrung zuteil bekommen hat.
Das ist vielleicht auch wieder mal typisch Kölsch, ne? Wir ehren vielleicht nicht gerade die Verdienstvollsten, aber irgendwie die, die uns am besten im Gedächtnis geblieben sind, die uns so ein bisschen gut gefallen haben. Und das Leben vom Maler Bock, ja, ein bisschen neidisch könnte man ja schon sein. Der musste nicht arbeiten, hat sich durchgefuttert und irgendwie das Bohemleben geführt. Ne?
Der Schluss war jetzt nicht
so schön. Ja gut, der Schluss war jetzt nicht so schön.
Also ich glaube, das wird auch so ein bisschen verklärt.
Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Ja. Auch für Flöten-Arnöldchen, der war ja irgendwie voller Pusteln und Ausschlag und sonst was. Also den hätte auch nicht anpacken wollen. Ne?
Ja, also das ist jetzt alles nicht so schön, wie es hier Maat weht in der Rückschau. Aber letztendlich hat er es geschafft, auf die legendären Bierdeckel zu kommen, die es ja über die kölschen Originale gibt.
Und ob über uns mal irgendwann ein Bierdeckel gemacht wird, wissen wir nicht, geschweige denn, ob wir mal eine Straße kriegen. Das Köln-Ding-Straßengässchen oder irgendwie so.
Boah, ja, ne? Ich weiß gar nicht. Ich meine Bierdeckel. Der Theorie.
Ja, Bierdeckel vielleicht schon, ne? Aber mehr.
Ja, kann man auch selber machen. Aber die Straße wird schwierig.
Straße? Aber Köln-Ding-Gässchen.
Das Köln-Ding-Gässchen.
Liebe Stadtverwaltung, falls ihr zuhört. Ja. Wir wehren uns nicht dagegen.
Nein, wir würden auch zur Einweihung kommen, natürlich.
Und auch ein Fässchen spendieren.
Ja, und die Bierdeckel selber mitbringen.
Wir wünschen euch eine frohe Zeit. Lasst es euch gut gehen und denkt an den Maler Bock. Man kann auch ohne Kunst ein großer Künstler sein.
Macht ihr uns.
Vielen Dank.
Tschö. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.